Bevor es mit dieser Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Im folgenden Gespräch geht es unter anderem auch um sexuellen Missbrauch und schwere Gewalt. Wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, höre die Folge lieber nicht oder zumindest nicht alleine an. Hilfe bekommst du jederzeit kostenlos unter 0800 111 0111 oder telefonseelsorge.de.
Da ist ein Junge, halb Pakistaner, halb Engländer, der in einem Brennpunkt Berlins aufwächst und ein Boyband-Fan ist und schaut sich auf Viva die Backstreet Boys und NSYNC an und landet dann nicht nur in einer Boyband, sondern bei dem Macher aller Macher in Florida in seiner Villa und arbeitet in denselben Studios wie seine Idole. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dreimal in Folge im Lotto zu gewinnen.
Jay Khan konnte seinen großen Traum leben. Er war mit der Boyband Us 5 4 Jahre lang ganz oben. Mit hysterischen Fans, ausverkauften Hallen und Konzerten in aller Welt. Dann aber kam der Absturz. Als Ex-Boyband-Star ging musikalisch erstmal nichts mehr. Dazu kamen eine Familientragödie und ein paar verhängnisvolle Wochen im RTL-Dschungelcamp. Jetzt, mit 43, hat Jay Khan einen klaren Blick auf die Dinge und spricht bei mir im Promi-Talk ganz offen über sein Achterbahnleben.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Jay Khan ist bei mir. Herzlich willkommen, Jay. Freue mich unheimlich, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, Jörg.
Jay Khan, der vor 20 Jahren in höchste Höhen geschossen ist, ein absolutes Popstar-Leben geführt hat, als, wie soll man sagen, als Kopf von Us 5. Du warst schon so ein bisschen der Papa dieser Boyband-Truppe. Ihr habt unglaubliche Erfolge gefeiert. Dann ging es auch wieder runter. Du hast eine echte Fahrt gemacht in den letzten 20 Jahren, voller Emotionen, voller Geschichten. Und ein paar können wir heute zum Glück ansprechen und da ein bisschen reinschauen in dein Leben. Ja. 20 Jahre, wenn du da dich jetzt so ein bisschen reinfühlst in diese Anfänge, was kommt da als allererstes, die erste Emotion, die dich da streift?
Die erste Emotion ist nach wie vor einfach das Reflektieren auf eine ganz, ganz exorbitante, wilde Achterbahnfahrt jeglicher Gefühle und Emotionen, die ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht vollständig verarbeitet bekommen werde. Aber das ist das Leben.
Warum sagst du, du bekommst sie nicht verarbeitet? Was ist da sozusagen offen geblieben?
Da sind einige Dinge offen geblieben. Ich glaube, ein Stück weit konnte ich vieles davon verarbeiten beim Schreiben meines Buches. Ich habe, das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe. Also ich habe unterschätzt, was für eine Wirkung sowas auch auf einen Menschen haben kann und predige auch mittlerweile auch immer schon gegenüber Freunden, die auch gar kein Buch veröffentlichen, aber generell auch Kapitel aus ihrem Leben einfach mal niederzuschreiben, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich viel Positives bewirken kann.
Buchschreiben als Therapie, kann man das so
100%.
Sagen?
100%. Also in meinem Falle schon. Ich war schon mal in Therapie vor einigen Jahren, aber das hat mir nicht ansatzweise so viel geholfen wie das Ausarbeiten meines Lebens.
Ich glaube, dieses Buch kann man nur mit deinem Bizeps hochheben, nicht mit meinem. Das ist... Das ist ein richtiger Backstein. 450 Seiten.
Und ich weiß noch, am Anfang, als der Verlag auf mich zugetreten ist, meinte ich instinktiv, worüber soll ich denn schreiben? Also im Nachhinein, wenn ich mir jetzt das Buch selber durchlese oder durchblätter, denke ich mir auch, sag mal, du offensichtlich keinen Anschein von deinem eigenen Leben gehabt. aber dann war auch so die große Sorge, kriegen wir irgendwie 250 bis 300 Seiten hin? Ja. Gut, jetzt sind es über 450. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass es auch meine einzige Autobiografie sein wird. Who knows? Aber
Du bist 43.
Ich bin 43.
Du kannst nochmal nachlegen.
Schauen wir mal.
Wobei mit Mitte 80 könntest du nochmal nachlegen.
Ja, wobei ich hätte nichts dagegen, ein etwas milderes und langweiligeres Leben für die nächsten 20, 25 Jahre zu führen. Wobei, vielleicht ist das auch falsch ausgedrückt.
Das Buch heißt Tarik und ich. Und da sind wir natürlich dann am Anfang. Und ich finde, da sollten wir auch beginnen in deiner Kindheit, weil du auch über deine Kindheit sehr eindrücklich und sehr emotional schreibst. Du heißt bürgerlich Tarik J. Khan.
Ich heiße eigentlich nur Tarik Khan.
Okay.
Also Jay war so der Zweitname, den man mir so mit beigegeben hat, aber der steht auch jetzt nicht in der Geburtsurkunde. Also ich heiße gebürtig Tarik Khan.
Mhm. Und der Jay, der wurde nachher dann dir sozusagen aufgedrückt, auch als Hauptname, ja, als die Boyband zusammengebastelt wurde. Da wollte man dich sogar noch ganz anders nennen. Wie hättest du heißen sollen?
Wunschgemäß würde ich jetzt hier sitzen und du würdest mit einem Jay Knight reden.
Ritter.
Also ja, wie Ritter. Nicht wie die Nacht, sondern der Knight. Knight wegen meinem Kindheitsidol Jordan Knight von den New Kids on the Block. Mhm. Das hat Lou Pearlman damals sehr geschickt versucht einzufädeln. Mhm. Einer der wenigen Manipulationsversuche, sag ich jetzt mal, auf die ich glücklicherweise nicht eingegangen bin, weil er wusste, das ist mein Idol. Und das umschreibt ihn eigentlich sehr gut. Da hat er mich abgeholt und wollte mich dann irgendwie da irgendwie weichklopfen. Doch nach meinem Lebensidol, zum Status quo, zum Zeitpunkt damals, mich zu benennen. Mhm. Da habe ich glücklicherweise dann nochmal interveniert. Also ich konnte dann doch noch meinen Nachnamen beibehalten.
Lou Pearlman, weil du den Namen jetzt genannt hast, der Boyband-Gott, so schreibst du es, glaube ich, auch im Buch. Er hat alle Fäden in der Hand gehalten, hatte riesige Erfolge mit Boybands und hat dann eben auch, weil du dich so stark gemacht hast, weil du da so hartnäckig warst, eben Us Five dann groß gemacht. Genau. Ein großer Manipulator. Auch ein sehr geschickter Manager, letztlich dann im Gefängnis gelandet wegen schlimmster Betrügereien und mittlerweile verstorben. Nur um das ein bisschen einzuordnen, aber er war ein 160 Kilo Koloss und glaube ich ein Mann, dem man sich erstmal entziehen muss. Ne? Weil du gerade gesagt hast, er wollte dich da so kurz mal quasi um deine Identität bringen. Und das waren natürlich so Ränke und so an Fäden gezogen. Auf sehr geniale, aber auch sehr bedrohliche Art. Da können wir nachher auch noch drüber reden. Gehen wir aber nochmal zu Tarik, dem kleinen Jungen, der in einem sehr, kann man das sagen, üblen Viertel in Berlin groß geworden ist. Der Straßenstrich war nicht weit. Du hast, glaube ich, von deinem Fenster aus da immer zugucken können auf dieses etwas.
Ja, ich sage immer, ich hatte die perfekte Zuhälter-Suite. Also es war, ja, übler Ort. Übler Ort ist so, schwierig für mich, weil ich immer noch eine sehr im Großen und Ganzen schöne Kindheit hatte. Mhm. Also auch eine Erkenntnis vielleicht für Leute da draußen, die vielleicht eher wohlbehütet aufgewachsen sind oder in schönen Gegenden. Man kann auch eine schöne Kindheit in wahrscheinlich dem Brennpunkt schlechthin Berlins führen. Aber dort ging es wirklich, mal vorsichtig formuliert, sehr hart her. Mhm. Also Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das war die Kulisse. Ja. Nicht irgendwie um die Ecke, sondern ich war im Epizentrum drinne. Wir wohnten 20 Jahre auf der Kurfürstenstraße, also des leider legendären Babystrichs, der dann auch zur normalen Prostitution dann irgendwie mutierte. Das heißt, Zuhälterei, Prostitution, Drogenmissbrauch, Drogenhandel, Bandenkriege, das spielte sich regelrecht vor meiner Haustür tagtäglich ab.
Und jetzt guckt da der kleine Tarik aus dem Fenster, du hast gesagt, die perfekte Sicht gehabt, die perfekte Suite. Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Oder auch, was haben deine Eltern dir auch erklärt, was das für eine Welt ist da draußen vorm Fenster?
Naja, wir hatten einen Wintergarten, also so quasi so ein bedeckter Balkon. Hm? Und das war so für mich so als Kind meine Raumschiffkapsel. Also auch, da habe ich auch manchmal mir so Höhlen gebaut und bist auf der fünften Etage und für einen kleinen Jungen im Alter von 4, 5 Jahren ist das wie ein Wolkenkratzer. Und du überblickst alles, siehst deine Grundschule, siehst einen Teil des Spielplatzes und natürlich auch die leicht bekleideten Damen, die Straße entlang laufen, an den Ampeln stehen bleiben. Und als kleiner Junge kannst du das glücklicherweise noch nicht deuten. Und habe dann aber auch meine Mutter, so wie halt kleine Kinder sind, auch ganz naiv gefragt, so Mama, was machen denn die Damen, die Frauen da unten? Es ist doch schon längst 10-mal grün gewesen, wieso überqueren sie denn nicht die Straße? Und dann bist du natürlich als Mutter gefragt, da irgendwie eine halbwegs plausible Antwort zu geben. Und ich glaube, sie meinte zu mir, ach ja, die warten auf ihre Ehemänner, damit sie abgeholt werden, weil sie natürlich wusste, dass jetzt innerhalb kürzester Zeit da irgendjemand anhalten wird. Gute Erklärung, hat für mich gereicht.
Später nicht mehr.
Später. Man erfährt und lernt sehr schnell, wie das Leben auch funktionieren kann, auf der, ich sag mal, eher dunkleren Seite des Lebens, wenn du in so einer Gegend aufwächst.
Und wenn man das mal so als Folie nimmt, auf der dein Leben dann so Anlauf genommen hat, war ganz wichtig, dass du die Musik hattest.
Ja.
Eine große Liebe, große Leidenschaft. Manche sagen auch eine Manie. Du bist völlig besessen.
Das kann man auf jeden Fall unterschreiben.
Ja?
Ja, bis heute. Und mein Vater sagt auch immer, und ich glaube, er hat damit recht, auch wenn es eine ziemlich krasse Aussage ist, aber er sagt, hätte ich nicht diese Besessenheit für die Musik gehabt, sondern hätte vielleicht nur Musik nett gefunden oder wäre einfach nur ein normal musikaffiner Mensch gewesen, dann glaube ich, in Verbindung mit meinem, wie soll ich es mal formulieren, eher emotionalen, tendenziell auch manchmal impulsiven Charakter, hätte in der Gegend unter Umständen auch mein Lebenslauf eine andere Bahn einnehmen können. Das ist durchaus gut möglich.
Also die dunkle Seite dann.
Ja, hundertprozentig. Also wenn du dir Grundschulbilder von mir anschaust, also jeder andere Junge eigentlich fast auf dem Bild, bis auf vielleicht ein, zwei deutsche Klassenkameraden, war bis dato wahrscheinlich mindestens zwei, dreimal schon im Knast. Also das ist jetzt nicht irgendeine aufgebauschte Bronx Tale made in Berlin. Das war einfach so.
Mhm. Aber weil du auch sagst, dieses Temperament, das da eben auch dann seinen Weg gefunden hätte, vielleicht einen anderen Weg genommen hätte.
Na, ich bin ein Mensch, der braucht ein
Ventil. Wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht weg, oder?
Das ist überhaupt nicht weg. Aber ich kanalisiere halt den Großteil davon in meine Musik. Mhm. Und hätte ich die Musik nicht, dann bräuchte ich irgendwas anderes. Und ich bräuchte meiner Meinung nach irgendetwas schon eigentlich Exzessives. Mhm. Also das müsste dann irgendeine Art von heftiger Leistungssport sein. Mhm. Und demnach darf man ruhig sagen, dass Musik wirklich mein Leben auf jeden Fall gerettet hat.
Dann nehmen wir aber den Faden mal auf, weil du hattest 4-5 Jahre lang unglaublichen Erfolg mit As Five. Mhm. Das war wirklich ein richtiges Popstar-Leben. Ihr habt Millionen Tonträger verkauft, ihr wart auf der ganzen Welt unterwegs und alle lagen euch zu Füßen. Sprich, das war wirklich, da konntest du alles kanalisieren, alles mitnehmen, natürlich auch, was es da an Verlockungen gab. Ist ja klar, du warst ein junger Bursche.
Alles da, nicht, aber vieles.
Wenn ich dein Buch richtig gelesen habe, war es fast alles.
Ja, fast. Ne? Drogen nicht. Ja. Also ich glücklicherweise nie den Drogen verfallen. Mhm. Was mir Menschen teilweise gar nicht glauben. Also bis dato noch keine einzige Droge in meinem Leben konsumiert. Ich habe vielleicht mal an einem Joint gezogen und dann darüber irgendwie gelacht.
Aber der Alkohol fließt in Strömen durch der diese 450 Seiten.
Ja, der fließt. Alkohol war da, spielte eine Rolle. Heute genieße ich ab und an mal irgendwie meine 2 Gin Tonic. Mhm. Aber das war's. Aber Gott sei Dank keine Drogen. Und da gucken mich auch immer alle so Fragen an, wie, du hattest nicht einmal eine Phase, wo du irgendwie drauf warst? Nee. Mhm. Und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich einer der größten Drogenkonsumenten schlechthin, wenn mir das etwas gegeben hätte, weil alles, was ich tue, mache ich halt immer relativ extrem und zu 120%. Aber da war einfach nie der Hauch einer Verlockung, so oft mir das auch auf jedem Millimeter irgendwie angeboten wurde. Aber in allen anderen Belangen war ich natürlich schon sehr exzessiv unterwegs.
Und was ich eben sagen wollte, wenn man sagt, diese Leidenschaft, diese Besessenheit für die Musik, die hat dich gerettet. Mhm. Nach As Five gab es aber diesen Absturz, diesen Crash. Mhm. Die Türen waren zu, du konntest diese Leidenschaft eben nicht mehr ausleben, hat gesagt, irgendwie, das ist der Ex-Boyband-Star. Genau. So, das war's erstmal.
Ich war generell der Ex. Ich war der Ex-Boyband-Star, ich war der Ex von Lena Gerke, ich war einfach der Ex.
Ja.
Und,
aber was ist da dann passiert mit diesem Temperament, mit dieser Kraft, mit dieser vielleicht auch manchmal ein bisschen dunklen Seite, die da dann zum Vorschein kam? Warst du da dann gefährdet?
Ja.
Oder eine Gefahr auch für andere?
Das würde ich nicht sagen, aber ich war im Nachhinein betrachtet hochgradig gefährdet. Also du musst verstehen, du weißt ja, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin Jahrgang 82. Worte wie Depression, Burnout, die existierten nicht in meinem Wortschatz. Und ich habe eine sehr solide schulische Bildung irgendwie genossen, aber das waren keine relevanten Terme und auch schon gar nicht für einen, ich sag mal, beinharten Kerl irgendwie aus der Kurfürstenstraße. Das heißt, ich konnte das selbst nach dieser Erfahrung mit As Five gar nicht kategorisieren oder irgendwie deuten. Alles, was ich nur gespürt habe, war ein Riesenmaß an Leere und kompletter Frustration, Kraftlosigkeit. Ich lag teilweise 3-4 Tage am Stück im Bett. Ich ging teilweise 2-3 Wochen nicht aus dem Haus. Und jetzt kommt das Kranke und hochgradig Gefährliche. Du denkst dir halt, zumindest ich in meiner Situation damals, ja klar, du warst jetzt 5 Jahre auf der Überholspur, du brauchst einfach Ruhe, musst mal runterkommen. Mhm. So habe ich das für mich deklariert. Mhm. War es aber nicht. Ich war einfach in einem ganz tiefen Loch und hochgradig depressiv. Mhm. Und hätte ich nicht die richtigen Menschen um mich rum gehabt in dem Zeitpunkt, also so die halbe Hand an wirklich Freunden, die mich seit meiner jüngsten Kindheit kennen und natürlich auch meine Familie, allen voran Mama, Papa. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt hier mit dir sitzen würde, mit dir reden würde. Ganz ehrlich.
Diese schützenden Hände, die dich da in dieser schwierigen Phase begleitet haben und auch gestützt haben und vielleicht dann auch mal wieder ein bisschen geschubst in die richtige Richtung, die sind wichtig. Aber was schon auch rauskommt, wenn man das Buch liest, ist
mein Glaube.
Dein Glaube und dein unglaublicher Wille, weiterzumachen. Das ist ja schon, wenn wir gesagt haben, du hast einen großen Anteil daran, dass es AS5 überhaupt gibt, weil du zu diesem großen Produzenten Lou Pearlman, du hast dich da so ein bisschen an ihn hingeschlichen und hast dich präsentiert, hast deine Ideen präsentiert mit einer, da habe ich wirklich gedacht, Hut ab, mit einer Unerschrockenheit, die man erstmal haben muss.
Im Englischen sagt man, ich kenne immer noch nicht den deutschen Term dafür, aber Hustler. Ich weiß nicht, was Hustler heißt auf zielstrebig ein.
Das ist mehr, ne?
Es ist weitaus mehr. Ja. Also ein Hustler ist jemand, der sich etwas in den Kopf setzt, eine Vision hat, einen Traum hat, ein Calling, also eine Fügung verspürt und nicht für den Hauch eines Momentes mit dem Gedanken spielt, dass unter Umständen, dass sich aber vielleicht auch alles nicht so realisieren wird. Mhm. Es existiert nicht die Frage, ob oder wie. Nur die einzige wann. Frage ist wann. Mhm. Und wenn du mal ganz knapp, kompakt resümierst, da ist ein Junge, halb Pakistaner, halb Engländer, der in einem Brennpunkt Berlins aufwächst und ein Boyband-Fan ist und schaut sich auf Viva die Backstreet Boys und NSYNC an und landet dann 6-7 Jahre später nicht nur in einer Boyband, sondern bei dem Macher aller Macher in Florida in seiner Villa und arbeitet in denselben Studios wie seine Idole. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, 3-mal in Folge im Lotto zu gewinnen.
Warum haben dich Boybands so fasziniert? Also angefangen hat es ja damit, dass wenn man dich gefragt hat, was möchtest du später mal werden, hast du gesagt Michael Jackson.
Ja.
Der Job war schon vergeben, da wurde es dann schwierig. Warum Boybands? Weil du dich ja quasi mit deiner Persönlichkeit einordnest in ein Kollektiv, in ein Team. Eigentlich träumt man doch als Junge, dass man irgendwie alleine strahlt und allen Ruhm abbekommt. Warum waren es die Boybands?
Also so abstrus es klingen mag, weil es ist natürlich sehr untypisch irgendwie für einen Jungen, dass er so eine Manie verspürt für Boybands. Ja. Das war eher ein dominierendes Mädelsthema. Mhm. Ich fand Boybands auch nicht cool, weil ich irgendwie in einen der Jungs verliebt war, sondern weil ich einfach wirklich so sein wollte. Und dann sah ich irgendwann mal mit 9 Jahren diese 5 Jungs aus Boston, Massachusetts, im Alter zwischen 15 und 18, hießen New Kids on the Block. Und die tanzten, sangen auf der Bühne, die Mädchen sind reihenweise ausgeflippt, die Shows glichen einem Michael Jackson Konzert, was die Inszenierung betrifft, Pyro, Animationen, Licht, Manie, Hype. Und dann wusste ich, das willst du machen. Mhm. Und wenn du 5 Typen hast, die dann irgendwie auf die Bühne geflogen kommen oder durch die Bühne geschossen kommen, also es gibt kaum etwas Irdisches, was mehr gemeinsam hat mit einem Avenger-Phänomen als das. Naja. Und das hat mich fasziniert.
Und die Shows waren dann auch genial. Was ich mit großem Interesse gelesen habe, war, wie so eine Boyband, und da hört es mit der Romantik natürlich ein bisschen auf, wie sie konstruiert wird. Wie die Typen besetzt werden, du brauchst so den Verletzlichen, du brauchst den Draufgänger, du brauchst den bisschen Irren vielleicht oder den Rebellen, dann so ein bisschen den Papa der Kompanie. Ich meine, du warst damals ja noch wahnsinnig jung, aber man hat schon gemerkt, du bist der, der die so ein bisschen unter seiner Fittiche hat. Da war die Zielgruppe auch klar, das waren dann vielleicht nicht die 13-, 14-Jährigen, sondern da durfte es dann schon mal Richtung 20 gehen und so. Also ein unglaubliches Marketingkalkül auch. Hat sich das nicht gestört, dass da so die Kunst so ein bisschen unter die Räder kommt?
Nicht wirklich, weil ein Mann vom Fach, wie du es bist, oder ein Journalist oder ein Plattenfirmenmensch, der würde das genauso kategorisieren. Der würde sagen, es gibt den Süßen, den Rebellen. Mhm. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Also ich glaube, wenn irgendein Plattenfirmenmensch, viele Plattenfirmenbosse, sehr erfolgreiche, haben auch in der Vergangenheit gemeint, irgendwie ganz mir nichts, dir nichts, entspannt eine Boyband mal auf links zu dribbeln. Das geht nicht so einfach. Mhm. Also nur weil du meinst, also wenn man glaubt, es ist so einfach, also ich nehme einen Dunkelhaarigen, einen Blonden, der darf nicht so alt sein, der muss so, es ist nicht. Es ist viel entscheidender und wichtiger ist die Symbiose aus Persönlichkeiten und Energien. Und das macht's. Und natürlich Talent, allen voran. Und der Grund, wieso dieses hochgradig konstruierte an mir so ein bisschen vorbeiging, ist, weil ich auf kreative Ebene immer sehr involviert war. Das heißt, ich habe alle Songs geschrieben, mitgeschrieben, teilweise produziert. Das heißt, und das bricht natürlich dieses Stigma, dieses Klischee der Marionette irgendwie aus dem Reagenzglas. Also im Endeffekt war meine Erfahrung in einer Boyband weitaus authentischer als wahrscheinlich 80% aller Deutschrapper, die natürlich für Authentizität und urbaner Straßenphilosophie plädieren. Also für einen Künstler geht eigentlich nicht mehr, als seine eigene Musik zu schreiben, zu produzieren, zu texten.
Das galt natürlich für dich, für deine Bandkollegen nicht in dem Maße.
Nicht
die
so
waren
in dem
dann
Maße.
Schon eher zusammengebaut. Aber weil du gesagt hast, man muss diese Energien zusammenbringen. Talent natürlich, Energien. Ihr wolltet ja auch noch international aufgestellt sein, also aus verschiedenen Ländern. War das die große Kunst von Lou Pearlman, dem großen Boyband-Produzenten, dass er genau diese Energien erkannt hat und wie kein zweiter zusammenstellen?
Ja, kann man so sagen. Was Lou auf jeden Fall hatte, war ein Gespür für die richtigen Konstellationen. Ja. Nicht, weil er das irgendwie studiert hatte oder irgendwie in die Köpfe von 13-jährigen Mädchen schauen konnte, sondern weil er einfach wahrscheinlich den gleichen Geschmack hatte wie 13-jährige Mädchen.
Und da sind wir schon an einem Punkt, das liest man mit einem Kloß im Hals in deinem Buch, wie sich Lou Pearlman dir auch angenähert hat. Ich glaube, es war in seiner Villa. Er hat sich gern umgeben mit jungen Männern und hat irgendwann, glaube ich, auch versucht, dieses Machtgefälle, das es natürlich gab zwischen dem Produzenten und dem Boyband-Star und Mitglied, auszunutzen. Wie hast du das erlebt? Kannst du das erzählen?
Im Nachhinein betrachtet war das ein sukzessiver, langwieriger, geplanter Weg, der einfach wirklich so diese hochgradige, perfide Manipulationskunst, muss man schon fast sagen, dieses Menschen einfach unterstreicht. Das war jetzt nicht einfach nur so ein, hey, heute würde ich irgendwie gerne mich an dich ranschmeißen, sondern es war im Nachhinein betrachtet, und das kann man nach 22, 23 Jahren, weil es fing ja vor As Five an. Und angefangen hat es alles mit, wie er es immer formuliert hat, einen reinen Fitness-Checks. Also er hat mir, glaube ich, schon beim ersten richtigen Treffen, wo wir wirklich uns lange intensiv miteinander unterhalten haben, gesagt, du, in anderen Boybands ist es vielleicht anders, aber bei mir ist die Fitness der Boyband-Mitglieder Grundvoraussetzung. Ihr müsst drahtig sein, ihr müsst voll in Shape sein, nicht nur um eine Show zu bestehen, sondern auch ästhetisch fürs Auge. Ihr müsst sexy sein. Das war immer so Sex, Sex, Sells, Sex, Sells. Und das war für mich auch insofern auch in Ordnung. Also ich hatte selber auch keine Ambition, irgendwie untersetzt oder mit irgendwie Bierplauze da irgendwie auf die Bühne zu gehen. Aber das war so sein Köder, um überhaupt in diesen Bereich zu kommen. Und dann auf einmal stehst du vor ihm, komplett eingenommen, ne? Das ist der Boyband-Gott schlechthin. Und er sagt, naja, Fitnesschecks und hier und da und welche Übungen machst du? Und dann einfach nur so am Rande, na zeig mal. Also lass mal kurz einen Fitnesscheck machen, weil ich habe das ja auch studiert, PhD, und das steht, wie gesagt, dieser 160 Kilo schwere Mensch vor dir und macht dir weiß, dass er sich im Bereich Fitness auskennt. Und so glaubwürdig, dass du es ihm auch glaubst. Weil er hat ein PhD in Fitness, er hat das studiert, etc. Ja, lass mal einen Fitness-Check machen und dann natürlich ein befremdliches Gefühl. Aber
das heißt, du musstest dich dann ausziehen?
Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, jetzt spar mal den Bizeps an. Also es war nicht so dieses, oh Mann, wie geil. Aber aha, okay, ja, verstehe. Und dann Und dann fing es halt an, ne? Ja, spann mal hier an, präg das mal aus. Nach den Trainings, dann, als ich dann bei ihm zwischenzeitlich in Orlando war, er hat ja ein Fitnessstudio bei sich zu Hause, komm nach den Workouts zu dir, ich kann dir eine Massage geben, die die Entwicklung deines Muskels. Und das waren all diese Schoten und diese Macharten. Und es war befremdlich und irgendwie weird, aber nochmal, ich komme aus einer Zeit, wo Formulierungen und Terme wie Ausübung von Machtpositionen, sexuelle Übergriffe oder Manipulation auf sexueller Grundlage nicht existierten. Also auch generell nicht in meinen Kreisen. Es gab entweder Vergewaltigung und oder nichts. Und dazwischen war halt ein riesen weites Land an Grauzone. Und hätte ich dieses Buch nicht geschrieben und hätte ich nicht dann Stück für Stück beispielsweise meiner Lebensgefährten Kapitel gezeigt und gesehen, wie sie dann anfing zu weinen, glaube ich, wäre mir bis heute nicht bewusst gewesen, was mir da eigentlich angetan wurde.
Aber du hast dich damals dann gewehrt? Du hast die...
Ich habe mich erst wahrscheinlich ein gutes Jahr später gewehrt, aber das war dann einem Punkt, wo wirklich eine deutliche Grenze überschritten wurde. Also bis dato waren es halt immer diese Fitness-Checks. Wow, ich sehe die Entwicklung, spann mal die Brust an, du bist jetzt viel breiter und fitter als damals. Und das war dieser eine besagte Tag bei ihm in seinem sicheren, das war nicht mehr in einer Hotelsuite, da war ich auch schon zwischenzeitlich wahrscheinlich das 10. Mal bei ihm zu Hause. Also es gab keine Hemmschwellen mehr, ne? Es war auch mit meinem Zuhause. Und dann irgendwann mal ruft er mich rüber in sein Zimmer übers Telefon. Jedes Zimmer hatte ein Telefon. Jedes Zimmer hatte übrigens auch eine Kamera, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Und er lag noch im Bett. Und ich wollte schon instinktiv eigentlich die Tür zu machen. Er sagt, nein, komm rein. Und setz dich kurz hin. Und er hatte da sein King-Size-Bett. Dann habe ich mich erstmal so einfach nur am Rande des Bettes hingelegt und dachte mir, was in Gottes Namen geht hier an? Mach mal das Licht an. Ja, Mensch, und hier, und dann, ne? Fing er an zu sprechen, die Situation aufzulockern. Wir müssen das und das machen, das und das machen. Und auf einmal zieht er mich, und ein 160 Kilo schwerer Mann hat schon ein gewisses Maß an Kraft, zieht er mich quasi so zu sich, umarmt mich aus dem Bett heraus, ohne Klamotten an. Und das ist natürlich anders, als wenn dann jemand irgendwie einen Anzug oder ein Hemd vor dir steht und irgendwie nur deinen Oberkörper begutachtet und dir Fitnesstipps gibt. Und umarmt mich und sagt mir, wie stolz er auf mich ist, fängt dann an, auf einmal meine Brust zu küssen. Und dann ging seine Hand in Richtung, ja, die untere Etage, also Richtung meinem Schritt. Und Gott sei Dank hatte ich diese instinktive Stärke, wirklich reflexartig die Hand zu greifen und zu sagen, ey, das bin ich nicht. Das waren meine Worte. Ich sage, I'm not like that. Ich habe gesagt, das hier und nicht weiter. Und ich das Krasse ist, obwohl ich das durchlebt habe, ist immer das, woran ich denke, wenn ich über diesen Moment rede, diejenigen, die nicht
intervenieren konnten. Diese Kraft nicht hatten.
Ja. Und ich weiß, ohne es zu wissen, dass es da welche gab.
Weil er sich eben umgeben hat mit Menschen, die sehr abhängig von ihm waren.
Ich und ja auch. Dann, ja. Ich ja auch. Und als das passiert ist, weil er war dann sehr peinlich berührt, hat den Moment dann irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes versucht, irgendwie unter die Decke irgendwie zu kehren. Ich bin aus dem Zimmer raus. Und dachte, zumindest, dass unter Umständen es das gewesen sein kann. Weil es gab noch nicht AS5 zu dem Zeitpunkt. Wir waren gerade so in den Anfangsphasen, in die konkrete Planung zu gehen. Und ich dachte, du, in 2 Tagen fliege ich wieder zurück nach Berlin. Vielleicht ist das dann das Letzte, was ich von Ihnen höre. Aber dann ist es halt so. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich in dem Moment so klar denken konnte. Und auch die Stärke hatte und auch das Selbstbewusstsein in einer Situation, wo jemand auf so manipulative Art und Weise seine totalitäre Macht versucht auszuüben, zu sagen, stopp, losgelöst von jeglicher Konsequenz.
Wirklich gefährliche Momente, und die kann man in deinem Buch, Tariq und ich, wirklich hautnah miterleben. Mich hat es sehr gegruselt, als ich es gelesen habe. und war sehr froh, dass du diese Kraft da aufgebracht hast. Wie gesagt, Lou Pearlman ist mittlerweile verstorben. Er saß lange im Gefängnis wegen Betrügereien aller Art. Jay, weil so viel drinsteckt in deiner Lebensgeschichte, lass mich nochmal zurückgehen zu deiner Familie.
Ja.
Eine Geschichte hat mir auch ein bisschen zugesetzt beim Lesen. Das ist die Geschichte deiner Großeltern. Mhm. Wir sprechen es kurz an. Dein Großvater hat deine Großmutter getötet und sich dann selbst, also umgebracht. Er hat Suizid begangen, so ein sogenannter erweiterter Suizid. Wenn man das einfach so plakativ hört oder in einer Schlagzeile liest, ist das mir immer ein bisschen zu wenig. Sag uns, was da dahinter steckte.
Das ist definitiv zu wenig. Und ich möchte auch kurz die Gelegenheit nutzen, wenn du es mir erlaubst, auch zu erklären, warum ich überhaupt darüber rede.
Ja.
Weil es ist mehr als angemessen und auch gerechtfertigt zu hinterfragen, wieso man überhaupt darüber redet.
Ja.
Ich bin zu einer Erkenntnis gekommen und das entstand beim Schreiben meiner Geschichte, dass A, das ein sehr einschneidendes Kapitel meines Lebens ist und dieses Erlebnis von vor über 17 Jahren mich maßgeblich, würde ich schon fast sagen, zu dem Menschen geformt hat, der ich heute bin. Allein aus dem Grund kann ich das bei einer Autobiografie nicht auslassen. Zweitens ist mir bewusst geworden, weil natürlich stand zur Debatte auch, das gar nicht zu erwähnen.
Mhm.
Und da ist mir klar geworden, wenn ich das weiterhin unter den Teppich kehre, verheimliche, werde ich das für mich nicht ansatzweise verarbeitet bekommen. Weil es hat dann die Anmutung eines düsteren, schmutzigen, bösen Geheimnisses, was ewig über mich hadern wird und von dem ich nie loskommen werde. Und drittens, und das ist für mich persönlich und auch im Namen auch meiner Familie, allen voran meiner Mutter, ist es extrem wichtig, auch meinen Opa zu erklären, soweit man das kann. Weil genau wie du sagst, wenn du so eine Schlagzeile liest, denkst du ja, okay, Horrorfilm, wie schrecklich, Punkt. Ist es auch, natürlich, ändert sich nichts dran. Aber mein Großvater war schon in einem dementen Zustand, schon im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich fortgeschrittener, als wir angenommen haben. Das hat sich schon ein, zwei Jahre sehr bemerkbar gemacht und hat in keinster Weise zurechnungsfähig agiert. Das kann ich getrost, selbstbewusst so sagen, weil ich natürlich von allen wahrscheinlich mit am besten weiß, dass mein Opa der liebste, feinfühligste, unaggressivste Mensch war, der mir je in meinem Leben begegnet ist. Und das macht die ganze Sache natürlich umso bitterer, weil er einfach natürlich neben meiner Großmutter auch, aber beide, aber auch mein Großvater, diesen Abgang nicht verdient haben. Es ist einfach eine absolute Tragik, aber ich kann meinem Opa, und vielleicht sind da viele draußen, die das nicht verstehen können, so be it, das ist mir relativ egal, aber ich kann meinem Opa dafür keinen Vorwurf machen, weil ich weiß, dass er nicht mal ansatzweise Herr seiner Lage war.
Du hast die Namen deiner Großeltern auf die Brust tätowiert, danach, nach dieser Geschichte, oder war das schon vorher?
Das war danach.
War danach?
Das war danach.
Um für dich auch ein Zeichen zu setzen, um da nochmal deine Liebe zu zeigen?
Nur meine Liebe. Nur meine Liebe. Ich meine, vergessen tut man sowas sowieso nicht, aber man hätte ja auch vielleicht nur den Namen seiner Großmutter
tätowieren lassen. Also das Opfer, in Anführungszeichen.
So, und mir war es ganz wichtig, beide an den jeweils gleichen Stellen zu haben. Weil ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich weiß für mich, ich hoffe es nicht oder denke es nicht, für mich weiß ich, dass es beiden gut geht und sie vor allem auch beide zusammen vereint sind. Sie waren 55 Jahre miteinander zusammen und hatten auch wunderschöne Zeiten.
Das Interessante ist, finde ich, wenn du so darüber redest und wenn man dich auch ein bisschen näher kennt, dass der Glaube für dich ganz, ganz wichtig ist. Du wirkst ja manchmal, das meine ich jetzt erstmal gar nicht negativ, als sehr perfekt, sehr, sehr vielleicht manchmal glatt. Das ist wahrscheinlich auch das, was du nach außen zeigen möchtest. Umso erstaunlicher, dass du einen ganz tiefen Glauben hast. Und ich glaube, dass der dir dann auch in solchen Situationen oder auch wenn du über solche Erlebnisse sprichst und nachdenkst, dass der dir da hilft und dass der da auch so durchschimmert. Mhm. Ist das das, was auf jeden Fall etwas ist, was unter der relativ perfekten Oberfläche eine ganz starke Kraft ist?
Dieses relativ perfekte oder aalglatte.
Ich habe nicht aalglatt gesagt.
Glatte.
Lass den Aal weg.
Okay. Glatte, du hast vollkommen recht. Aber es ist auch einfach erklärt. Zumindest, wenn man ehrlich damit umgeht. Mhm. Ich bin, und auch das wirst du mir jetzt vielleicht nicht glauben, aber ich bin ein sehr unsicherer Mensch. Und ich bin auch ein Mensch, der unter gewissen Minderwertigkeitskomplexen leidet. Und das schon seit meiner frühesten Kindheit. Und allen voran bin ich ein verrückter Künstler, der seitdem er denken kann, auf die Bühne will. Und was haben wir Künstler alle gemeinsam? Vielleicht geben es nicht alle zu, aber es ist die Suche nach Anerkennung. Und das ist mir mehr als bewusst. Und ich hab schon oft mit mir selbst gerungen, so, oh, wieso kannst du nicht einfach mal so aussehen, wie du aussiehst und irgendwie nicht so eitel sein und nicht so... Es ist einfach Teil meiner DNA.
Ja.
Es wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Ich weiß mittlerweile, woher es kommt. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich finde es wahnsinnig sympathisch, dass du das jetzt so sagst, weil das dann natürlich gleich ein bisschen was nimmt von diesem manchmal doch sehr, ja, man merkt dir an, dass du gerne perfekt rüberkommen möchtest. Und,
ja, das ist auch so. Das ist sicherlich auch so. Das ist definitiv so, ja. Aber
und wenn du sagst, es ist so eigentlich dieser lebenslange Kampf um Anerkennung als Musiker, als Künstler. Wie fürchterlich müssen dann Jahre gewesen sein, in denen eben die Türen zu waren nach As Five? Es gab dann nochmal einen heftigen Bruch in deinem Leben. Würde zu weit führen, aber du hattest eine schreckliche Zeit im Dschungelcamp 2011. Mhm. Danach war dein Ruf ramponiert, muss man sagen, unverschuldet.
Das kann man so sagen.
Auch da standest du vor einem Scherbenhaufen und konntest nicht wirklich Fuß fassen. Wie schlimm muss das für dich gewesen sein?
Also gehe ich jetzt sofort drauf ein. Die Frage, wie schlimm muss das dann sein, keine Anerkennung zu bekommen?
Ja.
So habe ich das nicht betrachtet, weil unterm Strich, um das Ganze jetzt wieder zu relativieren, ist es dennoch Klagen auf sehr hohem Niveau. Wie viele Menschen gehen durchs Leben, arbeiten irgendwie tagtäglich an der Kasse und bekommen in der mildesten Form, wenn überhaupt, irgendeine Form von Anerkennung. Mhm. Aber zumindest, dass man vollgenommen wird als Musiker und als Künstler, losgelöst davon, ob das Genre einem zusagt oder die Musik. Nicht jeder ist ein Dieter Bohlen-Fan, aber keiner kann verleugnen, dass das ein erfolgreicher Mann ist, der was von seinem Handwerk versteht oder zumindest mal verstanden hat. Die Erfahrung nach dem Dschungel war für mich nachhaltig betrachtet bis zum heutigen Tage weitaus schlimmer als das, was nach As Five passiert ist. Weitaus schlimmer.
Tatsächlich?
Zu 1000%.
Mhm.
Wenn du...
Vielleicht können wir es doch, oder möchtest du es in drei Sätzen sagen, was dir da widerfahren ist. 2011, sehr erfolgreiche Staffel des Dschungelcamps.
Genau, Dschungelcamp ist der Aufhänger, weil das nun mal das Format war, in dem das Ganze dann sich abspielte.
Ja.
Das Format an sich ist willkürlich. Ich schaue heute noch sehr gerne Dschungelcamp. Ich finde, es ist ein sehr unterhaltsames Format. Es hätte auch in jedem anderen Format sein können. Gut, es müsste aber auch ein Format sein, was zu dem Zeitpunkt damals zumindest sich 10 Millionen Menschen angeschaut hat. Und wenn dann jemand dich auf fahrlässigste Weise auf Grundlage eines kompletten Hirngespinstes und einer freien Erfindung rein resultierend aus reiner Boshaftigkeit auf die übelste Art und Weise diffamiert und denunziert und dich als schwul vor 10 Millionen Menschen outet und du somit dann derjenige bist von einem Moment auf den anderen, weil das Narrativ entstand, die Dynamik war da und auf einmal, und da kam dieses perfekte Aalglatte, der war bei einer Boyband, der war mit Lena Gerke zusammen. Das ist doch viel zu gut, um wahr zu sein. Und dann entstand diese Dynamik. Und dann bist du der Typ, der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist.
Lass mich ganz kurz nur dazwischen gehen, dass wir es ein bisschen erklären. Das, da ging es um Sarah Knappig und eben dich.
Ich erwähne bewusst ihren Namen nicht, um mir keine Plattform zu geben, aber das kannst du natürlich sehr gerne machen.
Man muss es, glaube ich, einfach damit man es versteht. Sie hat dir vorgeworfen, im Dschungel eine Liebesgeschichte fingiert zu haben, um dort, keine Ahnung, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie hat dir vorgeworfen, eben homosexuell zu sein und da also seit langem schon quasi eine Lüge zu leben. Sie hat dich eigentlich, dir ging es ja nicht darum, dass du jetzt als homosexuell geoutet wirst, das war ja nie dein Problem sozusagen, also das ist kein Problem mit Homosexualität.
Aber homosexuelle Freunde,
genau, Kumpels, genau, das müssen wir an der Stelle, glaube ich, auch kurz sagen. Sondern dir wurde eben vorgeworfen, quasi schon jahrzehntelang einfach alle zu verarschen.
Korrekt.
So. Und dadurch ist dein Image
ist
komplett zusammengebröselt, du kamst aus dem Dschungel zurück und lagst, wir hatten die Formulierung vorher, aber lagst in Scherben.
Du musst dir das so vorstellen, als ich da rauskam, war es so, du dreckige Schwuchtel, Gay-Kahn, jeden Tag zugespammt, von der anderen Straßenseite rübergebrüllt. Mein Vater, Pakistaner, wurde angefeindet, du solltest deinen Sohn enterben, er müsste vom Dach geschmissen werden, töten sollte man ihn, er hat uns alle beschämt. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn du heute auf meine Social-Media-Profile gehst, wirst du immer noch hier und da den Kommentar sehen, Schwuchtel, Schwulette, wann outest du dich wieder? Und das alles resultiert daher. Mhm. Und worum ging es eigentlich jetzt nochmal? Mhm. Wegen einem vermeintlichen Blick in die Kamera und einer vermeintlich fingierten Liebesbeziehung. Was du heute in 37 Reality-Formaten irgendwie 70 Mal erfährst, wo Leute vor der Kamera Geschlechtsverkehr miteinander führen, sich anspucken, handgreiflich werden.
Furchtbar.
Wenn du das dann nochmal, es wäre ja anders gewesen, wenn da, keine Ahnung, ich da jemanden aufs Maul gehauen hätte oder sonst was für grenzwertige Sachen gesagt hätte. Aber wenn du mit all dem im Gepäck, was du jetzt weißt oder auch gelesen hast, dann nochmal innehältst und überlegst, wofür das Ganze und wo war der Ursprung? Dann merkst du die Zeichen und Wandel, den Wandel der Zeit.
Mhm. Mich hat's gegruselt. Mich hat's wirklich gegruselt, weil ich es in seiner ganzen Mechanik und Dramatik nicht nachvollziehen konnte. Konnte natürlich nachvollziehen, dass es dir komplett den Boden weggezogen hat, menschlich, aber auch künstlerisch, weil da waren die
komplett
Türen dann ja wieder zu. Dann warst du eben nur noch der Lügenbaron.
Der Lügenbaron,
und das
genau.
War wirklich.
Und wenn
wirklich
selbst Menschen, die dir wohlgesonnen sind, die dich richtig mögen, zu dir kommen und sagen, Alter, du bist so ein eloquenter, cooler Typ. Egal, worauf du dich stürzt, du machst das. Vergiss mal Musik, vergiss mal schon. Weil ganz ehrlich, Jay, wir sind Freunde, keine Chance.
Mhm.
Wenn das Menschen dir, Zyniker ohnehin, die Presse auch, irgendwelche Randoms auf der Straße oder Internet-Rambos sowieso, aber wenn Menschen, die dich mögen, und dir wohlgesonnen sind, dir das sagen, dann erkennst du nicht nur die Ernsthaftigkeit der Situation, sondern auch die Aussichtslosigkeit.
Mhm.
Und dennoch trat dann irgendwann mal Jahre später, gefühlt 7, 8 Jahre später, dann doch noch irgendwo der Kampfgeist in mir hervor und gesagt, Alter, das kann es nicht gewesen sein. Ich kann jetzt nicht mit Mitte 30 nie mehr wieder Musik machen.
Mhm. Wir sitzen jetzt ja zum Glück hier, weil es gut ausging. Ja, hier ist dein neues Album, heißt Verdammt. Du hast
aber
jetzt
es ist mein erstes Soloalbum.
Dein erstes Soloalbum. Also man merkt schon, wie lange es gedauert hat und dass der Weg ein steiniger war. Aber es ist hier
das
Album.
Da.
Du hast den Weg jetzt zum Popschlager gefunden. Du hast dein Buch geschrieben, du hast schon gesagt. Und wir haben es heute, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt. Das hat wirklich therapeutische Funktionen
100%.
Für dich.
Ich hoffe natürlich, dass viele Menschen das Buch lesen.
Ja.
Aber in erster Linie weiß ich jetzt schon, was der Win-Win, die Intention und die Message für mich persönlich war einfach dieses Buch zu schreiben. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Aber weißt du, was ich so abschließend wirklich witzig finde? Dass Jay Kahn ein 450 Seiten Buch geschrieben hat, aber selber keine Bücher liest.
Ja.
Das ist natürlich.
Ja, das erklärt die Widersprüchlichkeit.
Oder?
Ja.
Ja,
das ist so.
Aber ein paar Widersprüche müssen halt auch stehen bleiben.
Ja, ich glaube, in mir hegen einige Widersprüche, aber es ist nun mal so.
Jay Schrägstrich Tarek. Es war unglaublich interessant, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, ich habe dich mit meinem Satz, dass du so perfekt oder ein bisschen glatt wirken möchtest, nicht irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt.
Ganz und gar nicht.
Ja.
Ganz und gar nicht.
Und ich finde, du warst sehr offen, mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich danke dir.
Vielen
Dank. Wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Vielen Dank, Jörg.
Alles Gute.
Dankeschön.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.